3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu The People Equation. Klagt ihr noch oder rekrutiert ihr schon? Warum frage ich das? Weil sich bei uns heute alles um den Fachkräftemangel dreht und um die Frage, wie man als Unternehmen Zugriff auf Top-Talente aus dem Ausland bekommt, insbesondere in den mathematisch-technischen Berufsfeldern. Die gute Nachricht vorneweg, das ist ein Feld, auf dem Deutschland im internationalen Vergleich hervorragend aufgestellt ist. Warum das so ist und wie sich Unternehmen das zunutze machen können, um ihre Personallücken zu füllen, das diskutieren wir heute mit Jonas Markgraf. Jonas kommt aus dem Senior Management der Chapters Group, einer Firmengruppe rund um das Frankfurter Unternehmen Fintiba, einer Serviceplattform, deren Geschäftsmodell es ist, internationalen Talenten den Weg nach Deutschland zu erleichtern, mit Hilfestellungen etwa bei Finanzdienstleistungen und Visumsangelegenheiten. Die Gruppe hat 250 Mitarbeiter, wächst dynamisch und Jonas' Team hat schon über 700.000 Menschen nach Deutschland begleitet. Ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Jonas.
Hi Michael, freut mich, hier zu sein.
Und auch bei mir ist mein Co-Host, der Headhunter und Ex-CFO Paul Taaf. Hallo Paul.
Hallo Michael, grüße dich. Jonas, grüße dich. Schön, dich kennenzulernen. Freue mich auf das Gespräch mit dir. Let's go.
Paul, du bist ja in Irland geboren und aufgewachsen. Erzähl doch mal, wann und wie bist du nach Deutschland gekommen?
Aha. Also ich habe immer noch meinen irischen Pass. Das werde ich auch mit ins Sarg nehmen, nur dass das klar ist, ja, auch wenn ich Deutschland auch liebe. Ich bin nicht nach Deutschland gekommen, richtig, um zu arbeiten. Ich bin per Zufall in Deutschland gelandet. In Frankfurt war es damals, 82. Und ich war Student und habe einen Job gesucht. Und so kam ich nach Deutschland und bin auf Baustellen gelandet, weil mein Papa war Bauunternehmer in Westirland. Und ich habe ein bisschen abgeguckt. Und da habe ich mir einen Hammer und ein Wasserwaage und ein paar anderen Werkzeuge gekauft und war auf einmal dann Schreiner auf einer Baustelle.
War das ein Kulturschock für dich, hier plötzlich in Deutschland an der Uni zu sein und zu arbeiten in einem Land, das ja doch etwas anders ist von der Kultur als Irland?
Mein Culture Breaking in Germany war ehrlich gesagt gar nicht existierend. Das ist so seamless gelaufen. Eine Sache hat sich schon geändert. Damals haben sogar in Frankfurt nicht allzu viele Leute Englisch gesprochen. Heute ganz anders. Aber nö, ich habe Deutschland immer so geliebt und diese Frühschoppenkultur hat mich gleich gefangen. Und I never look back. Also ich bin hier. I am fully integrated.
Liebe auf den ersten Blick, wunderbar. Jonas, wobei man natürlich sagen muss, Iren begleitet ihr wahrscheinlich nicht so oft nach Deutschland. Welche Nationen stellen denn aktuell die größten Gruppen unter euren Schützlingen?
Iren tatsächlich begleiten wir nicht, weil natürlich innerhalb der EU Freizügigkeit herrscht. Aber spannenderweise begleiten wir halt leider, muss ich sagen, seit jetzt dem Brexit auch die britischen Studenten, die ja zum Teil jetzt auch visapflichtig geworden sind, wenn sie länger in Deutschland bleiben. Was natürlich für jeden, der hier europäisch denkt und das, wie du gesagt hast, Paul, das Herz von Europa schlägt ja in Frankfurt. Also wer so denkt, dann tut es sehr weh. Tatsächlich, die großen Studentenströme oder Talentströme, die du angesprochen hast, Michael, die kommen aus Asien. Also es war lange Zeit so, dass die größte Gruppe die Chinesen waren unter den deutschen Studenten. Das hat natürlich mit dem ganzen wirtschaftlichen starken Verknüpfung zu tun. Und jetzt sehen wir über die letzten Jahre, eigentlich über die letzten ja 5, 6, 7 wahrscheinlich Jahre, dass indischen Zahlen da total explodiert sind. Also man kann eigentlich sagen, dass das Wachstum, was da Deutschland verzeichnet hat, zu etwa 2/3 fast aus Indien kam. Und das charakterisiert natürlich das aufstrebende Land, die dortigen Situationen auch, dass sie sehr viel Jugendarbeitslosigkeit haben und ja, den Weg nach außen suchen, der sonst, und das ist vielleicht das Spannende, was uns gar nicht so bewusst ist, der sonst immer in Richtung Amerika, also USA, Kanada, Australien, UK war. Das sind auch immer noch die größten Länder, um irgendwo international Ausbildung zu suchen, aber Deutschland, wie du es gesagt hast im Vorspann, ist tatsächlich ein absoluter Magnet geworden für International Talent und das ist schön, also dass wir da wirklich eine boomende Branche haben mit zweistelligen Wachstumsraten konstant über die letzten Jahre. Wir sind das größte nicht englischsprachige Land für internationale Studenten geworden. Also selbst der Economist hat vor ein paar Jahren ja mal getitelt Cool Germany. Also das war natürlich, bevor wir jetzt wieder so ein bisschen ins Tal der Tränen rein sind. Aber das hat der Paul am Anfang gesagt. Ich würde auch sagen, gerade in den großen Städten und so, Deutschland ist international geworden, ist viel offener geworden. Und dank dem kommen natürlich mehr Leute und dadurch, dass mehr kommen, öffnen wir uns weiter. Und ich glaube, das ist eine super positive Dynamik. Und da kommen wir bestimmt gleich dazu, eben auch für das ganze Thema Fachkräftemangel und die Unternehmen.
Trägt diese Talentmigration oder Fachkräftemigration wirklich nennenswert zur Schließung der Fachkräftelücke in Deutschland bei? Hast du da Zahlen oder anekdotisches Wissen?
Ja, das ist natürlich die große Frage. Also ich glaube, wie ist eigentlich die aktuelle Situation? Und gerade in diesen sogenannten MINT-Fächern, die du angesprochen hast, was eben Teil der ausgebildeten Fachkräfte, die Deutschland fehlen, ist es tatsächlich so, dass uns massiv, also es gibt so Schätzungen, 400.000 Leute pro Jahr fehlen. Über 5 Jahre wären das dann irgendwie 2 Millionen Fachkräfte, die wir ersetzen müssen oder eben mehr. Das sind so Zahlen, die fliegen so rum, die können ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein. Es gibt so Schätzungen, dass wir wahrscheinlich über Migration und Zuwanderung so 20% davon abdecken können, was schon echt ein Erfolg wäre. Aber wir müssen echt viel dafür tun. Gleichzeitig ist es so, dass tatsächlich gerade die Studenten, die kommen oder die Studierenden zu über 50% MINT studieren, also aus dem Nicht-EU-Ausland. Das ist für uns sehr hilfreich, weil die deutschen MINT-Studenten zurückgehen. Und wir dadurch wirklich mehr Leute in die Studiengänge bekommen. Und was auch sehr schön ist, dass die Verweildauern sehr, sehr hoch sind, auch im OECD-Vergleich von den Leuten, die in Deutschland einen Abschluss machen. Also der Weg ist der richtige. Es gibt trotzdem natürlich noch viel zu tun.
Aber das ist interessant. Das heißt, die Leute, die kommen nicht nur zum Studieren nach Deutschland oder um mal einmal ein Jahr Geld zu verdienen, sondern viele kommen auch mit dem Ansinnen nach Deutschland hier zu bleiben oder bleiben hier so ein bisschen hängen, weil es ihnen gut gefällt.
Also tatsächlich ist so, also gerade wenn man diese großen Herkunftsländer nimmt, also nach Indien ist es dann auch gerade die Türkei zum Beispiel, Pakistan, also eine ganze Reihe von Ländern, dass doch die meisten kommen mit dem Ziel, wirklich auch in einen Job zu gehen und in Deutschland zumindest erstmal Erfahrung zu sammeln. Das ist der große Wunsch, wenn nicht sogar zu bleiben. Also zum Beispiel das Thema, wie bekommst du eine permanente Aufenthaltserlaubnis, spielt eine ganz große Rolle. Und da hat Deutschland im Aufenthaltsgesetz viel gemacht, um sich da zu positionieren. Also wir bieten auch wirklich Möglichkeiten, wenn, und das ist, glaube ich, das, was Paul vorhin gesagt hat, wenn die Leute bereit sind, sich zu integrieren, also sprich auch Sprache lernen. Und das ist natürlich ein Gegentrend zu den Tendenzen gerade Amerika und Kanada oder auch UK, die rechtlichen Rahmenbedingungen deutlich restriktiver werden. Also das ist eine Riesenchance. Ich glaube, da haben wir auch super Vorarbeit geleistet, was das politische Umfeld angeht. Wir müssen jetzt als Gesellschaft das mit Leben füllen, weil natürlich die Welt schläft nicht. Auch in den Talentströmen sehen wir, dass Asien auch sehr stark wächst. Also auch wenn es unsere Hauptherkunftsquelle ist, entwickeln sich die Angebote dort deutlich weiter. Und dann kommt so ein Thema, so sogenannte Softpower. Also wo wollen denn die jungen Leute eigentlich hin? Was ist für die auch wirklich cool? Und da ist zurzeit K-Pop cooler als vielleicht deutscher Mittelstand. Oder beziehungsweise wir müssen dazu gucken, dass dieses Thema Deutschland ist gleich ein Engineering Powerhouse und ermöglicht so Top Education in Verbindung mit Unternehmen, dass wir das weiter liefern können.
Jonas, ich muss sagen, ich war natürlich durch den Besuch von unserem Bundeskanzler bei Herrn Modri, gab es viel Aufmerksamkeit, auch im deutschen Fernsehen. Und da war ich echt begeistert, als ich gesehen habe, dass es deutsche Unterricht in Indien gab, schien auch sehr organisiert, sehr systematisch für Leute, die nach Deutschland kommen wollen. Die haben auch schon teilweise ein bisschen Deutsch gesprochen. Also das fand ich äußerst positiv, dass wir auch was richtig machen können in Deutschland mittlerweile. Aber das ist ein gutes Zeichen, immerhin 1,4 Milliarden Einwohner. Und dann zweitens der Skillset, Jonas, den Sie mitbringen. Ich meine, wir kriegen auch sehr viele Bewerbungen von Menschen aus Pakistan und Indien. Und wollen häufig, ich würde sagen, New Industry, also sehr IT-affin, Software etc. etc. Ist dem so, Jonas, ist das die überwiegende Mehrheit von den Menschen, die von Indien zu uns kommen wollen? Wollen sie in der Richtung gehen?
Ich teile deine Beobachtung. Also das ist echt toll, dass dort so viel entsteht. Also natürlich im Fernsehen sind es bestimmt die Vorzeigeinstitute, die da vor Ort Deutsch lernen und so. Aber die Anzahl der Deutschlerner ist immens. Also wir haben einen riesen Bottleneck bei Deutschprüfung, um da reinzukommen. Und ich durfte ja mit auf der Delegation sein mit Herrn Merz. Das war schon Wahnsinn zu sehen, wie dieses Thema der Migration oder der Talentaustausch, wie hoch das auf der politischen Agenda eben für beide Länder war. Und zu deiner Frage, ist das so? ich würde sagen, es ist zweigeteilt. Also die Hälfte der Leute ist wirklich ganz interessiert an den Ingenieursfächern. Und da auf der einen Seite eben gerade die modernen Ingenieursfächer, sage ich mal, also rund um Data Science und KI und alles, was in der Welt eben passiert. Aber es gibt auch tatsächlich noch einige, die hier Mechanical Engineering und diese klassischen Mittelstandsingenieursthemen interessieren und hier suchen. Und dann gibt es die andere Seite, und da ist ja auch sehr viel Aufmerksamkeit zurzeit, also das ganze Thema um Ausbildungsberufe, also rund um Krankenschwestern und Pfleger und Altenpfleger, also diese ganzen Berufe, wie man Leute in Ausbildung bekommt.
Jonas, was mich begeistert hat, war die Begeisterung von denen zu sehen, als sie Deutsch studiert haben. Also du hast in deren Augen gesehen, das ist mein Traum, jetzt irgendwann ein Ingenieur in Deutschland zu sein. Und ich muss sagen, das hat mich richtig begeistert. Wir haben so viel anzubieten in Deutschland. Wir haben die beste Mittelstand weltweit. Wir haben den Mittelstand, wenn man so will, erfunden. Und es gibt so viel negative Energie um fast alle Themen. Das hat mich echt gefreut, das zu sehen.
Aber da kommt direkt meine Frage, hält diese Begeisterung auch an, Jonas? Also wenn die Leute hier sind und dann die Realität in Deutschland sehen, bleiben die dann so begeistert?
Ich würde sagen, das ist gemischt. Also da gibt's große Begeisterung für vieles, wie Deutschland funktioniert. Also das oder was auch Deutschland bietet. Also ich glaube, Deutschland steht für eine gewisse Work-Life-Balance, für sehr gute Ausbildung und natürlich für eine unglaubliche finanzielle Unterstützung und auch Jobs. Aber Deutschland steht nicht für Willkommenskultur. Das steht natürlich für bürokratische Prozesse. Also wir machen es den Leuten nicht leicht. Trotzdem, ich würde gerne nochmal, Paul, was du gesagt hast, weil ich glaube, das ist für uns hier auch ein super Punkt. Die Begeisterung im Ausland oder wie Deutschland, also auf jeden Fall in Indien dasteht und gesehen wird, das tut uns ganz gut, das ab und zu mal wieder zu sehen, dass es doch Leute gibt, die dieses Deutschland mit großen Augen positiv sehen. Und das ist dort ganz extrem ausgeprägt. Also da steht Deutschland noch für eine Marke und für verschiedene Themen, die wir gar nicht sehen. Und ich glaube, das hilft total. Und gleichzeitig müssen wir ganz viel dafür tun, dass wir auch wirklich so attraktiv dann sind und diesen Traum auch in Realität umsetzen. Hängt aber auch damit zu tun, darf man nicht vergessen. So ein Weg, also ich glaube, Paul, deine Journey, also die ins Ausland gehen, die sind einfach, die haben ja überall Iren, gibt's überall auf der Welt. Also das heißt, du hast eine Diaspora, du hast leicht Zugriff, du hast es in der Kultur drin, offen zu sein. Und ich glaube, das sind genau die Merkmale, wonach man gucken muss, wer geht erfolgreich durch so einen Weg. Und jetzt muss man auch sagen, jemand, der in Indien mit einer nicht so guten Ausbildung und Umfeld nach Deutschland geschickt wird, das ist einfach ein krasser Schock nochmal ganz anders. Den fehlt Kultur, Heimat, den fehlt das Essen. Und wenn du da nicht drauf vorbereitet bist oder auch eine gewisse Persönlichkeit mitbringst, ist es schwer. Und ich glaube, darauf muss man achten, dass man sich diese Gedanken davor auch stellt.
Aber ich finde, Jonas, ich war jetzt ein bisschen überrascht von dir, Michael. Deutschland kam sehr negativ rüber in deiner Kommunikation eben. Ich finde, das müssen wir anders machen mit Deutschland. Dass es einen riesen Kulturunterschied gibt zwischen Indien und Deutschland, liegt auf der Hand. Es geht schon los beim Essen, etc., Religion und so weiter und so fort. Ist ja in Irland ein bisschen anders. Wir sind ja christlich erzogen worden. Wir sind sehr gesellige Menschen. Ich habe übrigens auch in meinem Freundschaftskreis seit Jahren überwiegend Deutsche und anderen ausländische Freunde. Also ich habe mich nicht auf die Iren fokussiert. Auch wenn ich gerne ins Irish Pub gehe und Rugby gucke mit meinen irischen Freunden. Man muss breiter sein. Aber ich glaube, die Inder, es gibt ja interessante Sachen, Podcasts und so weiter über das Thema. Inder, die länger in Deutschland sind, die diese Kultur kapiert haben und angenommen haben, die tun sich nicht schwer in Deutschland, im Gegenteil. Ich meine, es sind, Jonas, korrigier mich, wenn du das anders siehst, unsere Taxifirma hier in Bad Vilbel, das sind nicht Inder, das sind Pakistani, das sind so tüchtige Menschen. Als die kamen nach Bad Vilbel mit gar nichts. Und jetzt hat der Chef, ich kenne ihn ganz gut, zwei Brüder, arbeiten 24 Stunden am Tag immer noch, der hat 30 Taxiautos, ja, und hat seine Firma verkauft und jetzt macht er Immobilienentwicklung. Er fühlt sich hier pudelwohl und die können sich dann leisten, nach Hause zu gehen, zu zeigen, was sie erreicht haben in Deutschland, ihre Familie in Indien, es gibt ja leider viele arme Menschen dort. Aber ich finde, dass es schwierig ist für einen Inder, am Anfang in Deutschland zu leben, das ist doch ganz normal, oder?
Also ich würde es genauso teilen, wie du sagst. Also ich erlebe auch, wir haben, also wir reden viel über Inder, es gibt natürlich noch ganz viele andere Länder, aber gerade die Inder, die Mediangehälter der Internationals, das sind die Inder top, also die sind deutlich höher als die Deutschen. Das spricht genau dafür, dass die alle oder sehr viele hier schaffen, in sehr gute Jobs zu kommen und dann auch hier integriert sind. Ich erlebe trotzdem, es gibt unterschiedliche Gruppen, nämlich das sind die Erfolgsfälle, von denen du sprichst. Es gibt aber auch ganz viel Migrationspfade durch sogenannte Recruitment Agents in Indien. Da wird auch probiert, schon Leute in gewisse Wege zu kanalisieren, und die sind nicht alle dafür vorbereitet oder vielleicht auch geeignet, und die haben es dann doppelt schwer. Und das ist auch gerade gegenüber den indischen Familien nicht fair, weil ja dort sehr viele Leute wirklich Geld zusammenlegen, damit sozusagen das Kind dann den Weg hierher macht. Und ich glaube, da ist es wichtig zu schauen, wer schafft den Sprung? Und ich glaube, wie du es gesagt hast, die dafür geeignet sind und die das schaffen, und davon gibt es jede Menge, die sind einfach auch mit einem, die Inder kommen mit einem riesen Entrepreneur-Set. Also das ist eine Erfolgsstory.
Wir sind ja ein Unternehmer- und Macher-Podcast, und wir wollen ja heute auch so ein bisschen den Schwerpunkt darauf legen, wie schaffe ich es, diese Talente in meine Firma zu bekommen, in mein Team zu bekommen und sie dort zu integrieren. Und jetzt ist ja erstmal ein bisschen überraschend, dass wir jetzt so viel über Unis sprechen. Ja, du hast mir aber im Vorgespräch gesagt, dass die Unis ganz entscheidend sind, sozusagen als erster Schritt, damit sie dann mittelbar gut in die Unternehmen reinpassen. Warum ist es so wichtig, was an deutschen Unis passiert?
Ich glaube, das ist deswegen so wichtig, dass, wenn wir überlegen, was sind eigentlich die Zutaten für so eine erfolgreiche Journey oder so einen erfolgreichen Weg bis in den Job und was wir gerade besprochen haben, hier ein erfolgreiches Leben zu führen, dann ist es eben, dass du dich integrierst, dass du Kontakte zu Deutschen findest, dass du hier in die Kultur reinkommst, dass du eigentlich schon Praxiserfahrung sammelst, weil du nämlich irgendwie auch verstehen musst, Mensch, wie funktioniert denn so ein Unternehmen in Deutschland? Wie komme ich da rein? Wie bewerbe ich mich? Und ich glaube, dass der Weg, oder nicht nur ich glaube, sondern da haben wir auch relativ gute Daten und Studienlagen zu, über die Unis der ist, der das am besten abwickelt, weil einfach das Hochschulsystem schon diese ganzen Support-Aktivitäten integriert hat. Also von, ich komme nach Deutschland, ich habe an der Uni eine Integration Week, ich habe dort Unterstützung herzukommen, ich habe Unterstützung beim Deutschlernen, ich habe in vielen Studiengängen Praxisteile integriert, und damit komme ich automatisch immer näher daran. Und wir sehen bei den Leuten, die direkt hierher kommen, gerade zur Jobsuche, ist dieser Sprung von, ich komme hierher und muss eigentlich in einer ganz kurzen Zeit das alles verstehen, machen und mich in Position bringen, das ist oft eine Herausforderung, die nicht jeder schafft. Und deswegen ist das, glaube ich, der langfristig nachhaltigste Weg für beide Seiten.
Gibt es Zahlen, wie sich die Zahl der ausländischen Studenten an deutschen Hochschulen entwickelt?
Gibt es, genau. Also wir haben jetzt knapp 500.000 internationale Studierende aktuell in Deutschland. Also pro Jahr kommen ein bisschen über 100.000, 120.000 oder so neue dazu, und dann baut sich das so auf. Also das ist jetzt über die letzten Jahre eben immer stetig gewachsen, also immer im zweistelligen Prozentbereich. Und ja, das merkt man auch, die deutschen Absolventen gehen ja zurück, und die werden dann auch mit internationalen Studenten weiter aufgestellt. Die Nachfrage ist groß, also es ist spannend eigentlich zu gucken, wo da die Deckel oder die Venti, also die, das sind was die Zahlen noch zurückhält. Also es gibt natürlich, hängt ein bisschen an, wo können wir nicht viel Visa vergeben und wo haben weitere Plätze an den Unis, und vor allem auch, wie bekannt ist Deutschland im Ausland. Ich glaube, das ist noch eine der großen Themen, dass, wenn wir Deutschland noch als Alternative zu den anderen Ländern bekannter machen würden, dann hätten wir hier noch deutlich mehr Potenzial, wenn wir es wollen.
Und vor allen Dingen, also ich war mit meiner Frau, wir waren in Allgäu über Weihnachten für eine Woche. Was haben wir für ein wunderschönes Land. Es ist unfassbar schön. Berge, Seen, tolle Gastwirtschaften. Wir waren auf einer Hütte irgendwo bei Füssen, und wunderschön. Und da gab es natürlich das klassische bayerische Stammtisch. Ja, und da dürfen wir als Gäste uns da hinsetzen. Wir haben natürlich ganz nett gefragt, haben sehr, sehr interessante, und das sind tief in Bayern, und man sagt immer, die Bayern sind sehr bayerisch, die waren sowas von nett und freundlich und extrovertiert. Einer war ein ehemaliger Grippo-Beamter, und wir haben mit ihm viel Spaß gehabt. Ich habe ihn gefragt, habe gesagt, was hast du denn für einen komischen Dialekt? Und sagt er zu mir, das sagt gerade der Richtige. Aber ich finde, diese Sprache, also Frankfurt ist das internationalste Stadt überhaupt in Deutschland. Es ist eine sehr, 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 das ist das, was ich am meisten liebe an Frankfurt, es ist tolerant. Niemand interessiert sich für die Hautfarbe oder herkommt und so weiter. Hauptsache, du bist Eintracht-Fan, kommst mit einem Eintracht-Schal, und wenn man das sieht, Jonas, ich weiß nicht, ob du Frankfurter bist.
Also ich bin Wahl-Frankfurter, ich bin Heidelberger, aber bin hier jetzt lang genug.
Wenn du ins Stadion gehst, das ist wieder ein bisschen ein anderes Thema, Michael, dann gehen wir zurück zu deiner roten Faden. Aber wenn du ins Stadion gehst, da siehst du Menschen von allen möglichen Kulturen vereint als Eintracht-Fans. Das funktioniert so wunderbar, die Integration da. Und das ist so Leidenschaft. Mich macht das stolz zu sehen, dass ich in so einer Stadt leben darf. Also ich finde, wir müssen Deutschland besser verkaufen, als wir es tun.
Da hast du total recht. Und du bist ja schon im Verkäufermodus, wie du sagst. Ich glaube, davon können wir uns was abschneiden. Wir sind in Deutschland keine guten Vermarkter. Und wir brauchen mehr. Und das wollte ich dir gerade sagen, dass immer, wenn ich unterwegs bin und Partner treffe im Ausland, auch gerade in Indien, dann bringe ich als Gastgeschenk eben Eintracht-Schals mit. Und das kommt
sehr
immer
gut.
Super.
Sehr gut. Ich kann Tickets organisieren, also wenn es dir hilft. Aber der Michael will uns jetzt wieder disziplinieren, Jonas. Wir müssen jetzt brav zuhören.
Genau, ich will natürlich wie immer konkrete Tipps herausarbeiten, wenn wir schon so einen hochkarätigen Stargast haben wie Jonas hier bei uns. Und zwar, wie Unternehmen diese gute Vorlage nutzen können, dass wir hier mal auf dem Feld unterwegs sind, wo wir wirklich gut aufgestellt sind als Deutschland. Rekrutieren an Unis ist ja was, was in der DNA der deutschen Unternehmen liegt. Das machen fast alle, stellen direkt von der Uni ein, machen vielleicht vorher auch schon Verbindungen über Praktika, duale Studiengänge und so weiter. Gibt es dort irgendwelche Besonderheiten zu beachten, dass ich da vielleicht auch noch attraktiver oder inklusiver werde für nicht-deutsche Studenten?
Ganz so selbstverständlich ist es nicht für alle. Also bei den Großen und so, klar haben die alle Praktikanten oder duale Studiengänge. Aber ich glaube schon, dass jeder, der langfristig weiß, dass ich so eine Fachkräftelücke zu sammeln habe, überlegen kann, ob man das eigentlich ausreichend macht und ob ich mich eigentlich mit den Hochschulen, mit denen, die in meinem Umfeld sind, ausreichend zusammensetze und sage, wen nehme ich eigentlich? Also wir sehen da eher, dass es da viel mehr Möglichkeiten noch geben müsste an Praktikumsmöglichkeiten oder duale Studiengänge anzugehen, um Leute frühzeitig zu binden. Das sehe ich, da sehe ich noch viel, viel, viel mehr Potenzial. Das ist gerade zur Zeit schwierig, wo viel Jobs abgebaut werden, dass die Leute dann sagen, Mensch, wir können ja nicht irgendwie Stellen abbauen und auf der anderen Seite aber weitere Werkstudenten oder Praktikanten einstellen. Aber mittelfristig muss das weitergemacht werden. Das Zweite ist schon, dass ich mich überlegen kann, wie komme ich an diese Zielgruppe ran, auch mit der Name. Also wir sehen zum Beispiel, es gibt kaum Möglichkeiten zur Studienfinanzierung oder Stipendien für diese Nicht-EU-Studenten. Es läuft in Deutschland alles immer für, also BAföG, für dann europäische, gibt es europäische Programme, aber nicht EU ist sehr wenig. Und da gibt es halt auch Möglichkeiten, wo engagiere ich mich, über welche Stiftungen oder über unsere, wir haben auch eine Non-Profit-Organisation, über die wir solche Angebote machen. Und dadurch kriege ich im Gegenzug eigentlich auch immer Zugang zu dieser Zielgruppe. Und ich glaube, das sind so verschiedene Stufen an Konkretheit. Also ich muss irgendwo konkret über die Unis daran und auf der anderen Seite aber auch gucken, wie engagiere ich mich und auch vor allem in meinem kleinen Anfang dann eben im eigenen Unternehmen. Also wie sorge ich denn dafür, dass wir wirklich eigentlich offen und interessiert sind, was so jemand mit reinbringt? Weil natürlich läuft das anders und andere Kulturen, weiß ich nicht, wenn halt Ramadan ist und gebetet wird, dann wie integriere ich das in den Arbeitsalltag? Und ich glaube, da können alle total von profitieren, da offen zu sein, weil ich würde sagen, das ist auch immer nochmal eine weitere Perspektive, die mit reinkommt. Also das erlebe ich schon, dass wir oft in unserem deutschen Denke sagen, so und so, das ist eigentlich der Standard oder so müsste man an Sachen rangehen, was Struktur oder Organisation angeht. Und das einfach auch mal durchzuschütteln und zu merken, es geht auch anders. Und dadurch haben wir eigentlich einen größeren Werkzeugkasten an Mitteln, um Probleme zu lösen. Das sehe ich als eine Riesenchance.
Jonas, siehst du mittlerweile eine Linie drin, was unsere Immigrationspolitik angeht, dass wir bewusst absicht gewissen Berufe nachgehen? Das ist ein Vorwurf, das wir, glaube ich, verdient haben in den letzten Jahren, dass es durcheinander war und nicht gerade im Einklang mit dem, was wir gebraucht haben, sondern da kamen alle rein, aber nicht diejenigen, die wir brauchen. Das ist jetzt sehr pauschal, ich weiß, aber mein Bruder ist zufälligerweise in Australien, der macht genau das Gleiche wie hier für Leute, die Visas für Australien suchen. Und das ist sehr, for want of a better word, deliberate. Ja, also die Australier sagen, ich brauche Bricklayers, ich brauche Carpenters, also Schreiner, Maurer, etc. Und nur die kommen rein. Und die sind super streng, wie du weißt. Ja. Wie ist das dann hier? Ich meine, damals, 60er Jahren, die viele Türken, Italiener, Spanier und so weiter, Gastarbeiter, das war ja organisiert und das war sehr gut für Deutschland und es war ein Win-Win für alle Beteiligten, wie ich finde. Ja. Wie ist das heutzutage? Ist das Ding strategisch aufgesetzt, wäre meine Frage.
Boah, das ist eine super Frage. Ich würde sagen, so mittel. Also ja. Es gibt schon deutlich mehr Fokus auf was sind, wie heißt es? Ich glaube, es heißt Mangelberuf oder es gibt so ein typisch deutsches bürokratisches Wort dafür. Und gerade halt bei Pflegeberufen, da würde ich sagen, ist es wirklich sehr strategisch unterstützt und wird sehr viel gemacht. das schon erfolgreich ist, mache ich noch ein Fragezeichen dran. Ich glaube, da müssen wir noch sehr viel lernen. Im Rest habe ich das Gefühl, dass wir das noch deutlich besser machen können. Also, dass zum Beispiel so viel MINT-Leute kommen, ist schön. Aber das hat eher was damit zu tun, dass Deutschland noch für dieses ganze Ingenieursthema steht und so, als dass wir, glaube ich, richtig strategisch überlegen, wo unterstützen wir da welchen Weg. Und was ich vor allem sehe, ist, dass wir, finde ich, in dem ganzen Auswahlprozess noch nicht gut genug selektieren. Also wir müssten viel mehr gucken, wo vergeben wir priorisiert Visa oder machen Zulassungen, dass wir sagen, Mensch, was sind die Leute, die wirklich auch das beste Potenzial haben, um hier langfristig erfolgreich zu sein? Und da kommen wir natürlich sofort mit Gleichstellungsgesetz und alles Mögliche, warum es immer wieder heißt, was alles nicht geht. Und ich glaube, da können wir gerade, was du sagst, von so Ländern wie Australien, ich meine, die haben zurzeit gerade ihre eigenen Themen, die haben große Skandale um die Migration über auch Studenten. Aber wir können da trotzdem viel lernen und wir müssen deutlicher, teile ich total zu sagen, was wollen und brauchen wir und wie machen wir das auch zur Priorität. Trotzdem, für das Gesamtthema haben wir viel gemacht. Das geht in eine gute Richtung und ich erlebe eine große Offenheit in der Politik jetzt auch wie auf so einer Reise hier, dass es wirklich Interesse gibt, das zusammen weiter zu stärken.
Jonas, das ist jetzt eine bisschen out-of-the-box-Frage, aber es interessiert mich. Warum gehen wir in Deutschland so viele Sachen nicht strategisch an, sondern ad hoc, ein bisschen Taktik, nächste Woche eine andere Taktik? Woran liegt das? Ist das unsere kleinteilige Ingenieurbrillanz, die Deutschland natürlich weltbekannt gemacht hat? What's the fucking reason? Ich verstehe das nicht.
Ja, das ist echt eine super Frage. Also wenn wir es wüssten... Also ich glaube schon, was uns fehlt, ist eine langfristige Perspektive. Wir sind unglaublich von kurzfristigen Interessen getrieben, ne? Also gerade politisch. Und das kann man wahrscheinlich keinem irgendwie krumm nehmen, weil wir als Wähler ja auch gar nicht uns anders verhalten oder als Konsumenten. Also wir Deutschen, ich glaube, wir sind ja schon die es immer das Günstigste. Also wann sind wir bereit, wirklich in was zu investieren und kurzfristig zu verzichten, damit es langfristig besser wird? Da habe ich das Gefühl, da können wir von anderen schon was lernen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland auch, also dieses Pendel, was so hin und her schwingt von, wie entwickelt man sich weiter? Also ich finde, genau was du vorhin gesagt hast, Deutschland ist echt ein tolles Land, wenn du das international vergleichst. Also wo hast du diese Freiheit, die wir in Europa bieten, gerade aktuell, mit einer Wirtschaftskraft und der Möglichkeit zur Entwicklung und allem. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass die Partikularinteressen und dass wir denken, was wir für Rechte an Freizeit und alles haben, das auch zu weit gegangen ist und wir uns da drin verhaspeln, anstelle mal auch ein bisschen wieder weiter vorwärts zu denken und zu gehen.
Ich würde gerne nochmal auf die Unternehmensebene kommen, ein bisschen runter von der politischen Ebene. Du hast vorhin das Wort Diaspora angesprochen, dass das sehr wichtig ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es ja auch im kleinen Bereich von Unternehmen gilt. Wenn ich erstmal 2-3 Personen aus einem Kulturkreis angestellt habe, dann ist es ja praktisch eine Integrationsplattform, um weitere Menschen aus diesem Kulturkreis zu integrieren. Beobachtet ihr sowas, auch wenn ihr mit Unternehmen oder Verbänden sprecht, dass sich so nationale Cluster in bestimmten Unternehmen bilden, so Communities?
Also man sieht es zum Teil eher so in Regionen, ne? Dass es bestimmte Regionen gibt, wenn es dort große ausländische Firmen gibt. Also jetzt hier gerade Frankfurter Raum gibt es sehr viel Koreaner. Das hat mit Samsung und so zu tun, die hier kommen. Da merkst du schon, dass es so zentrale Schwerpunkte gibt, wo sich manche auch Nationalitäten ansiedeln. Ich habe keine direkte Erfahrung, wie das jetzt so wirklich auf einzelnen Unternehmensebenen sind. Also ich denke mal, Paul, auf was du auch gesagt hast. Wir sind ja schon echt international an vielen Stellen. Auch der deutsche Mittelständler auf der Schwäbischen Alb, der macht ja Handel mit der ganzen Welt und hat auch die Leute. Und ich glaube auch, das ist bestimmt auch so, je mehr Generationenabwechslung ist, desto mehr Offenheit kommt da an manchen Stellen rein. Aber ich weiß jetzt nicht, also ich kann jetzt keine Insights aus den einzelnen Unternehmen sagen, wie das
läuft. Also ich stelle fest, dass wir immer noch in Deutschland, das ist für mich sehr nachteilhaft, dass wir immer noch so ein Paradigm im Kopf haben, die müssen unbedingt Deutsch sprechen. Ja, die sprechen ja fast alle Englisch und das ziemlich gut, lernen es in der Schule. Aber wir müssen auch Leute einstellen, die nur Englisch können und dann parallel Deutsch lernen können. In meinem Team würdest du kein Problem haben mit Englisch, ja, überhaupt kein Problem. Nur bei Kunden mit Englisch durchzukommen, obwohl die meisten Kunden können es. Also wenn ein indischer Mitarbeiter von mir jetzt mit einem Gespräch mit einem Kunden führt, der kann nur Englisch, das würde auch gehen. Nur die Bereitschaft, wir sind da sehr unflexibel, dass man dann auch auf Englisch wechselt, um mit diesem Mensch, der gut für unsere Wirtschaft ist, zu kommunizieren. Diese Unflexibilität, Jonas, ist sehr, noch sehr, sehr ausgeprägt hier.
Du sprichst ja so dieses Adaptability aus, ja, sich daran anpassen. Da sind wir auch gerade beim Thema Recruiting. Erstmal die Leute reinbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass die Einstellungsprozesse, die Auswahlprozesse auch immer noch sehr strukturiert sind oder eben vielleicht auch nicht in Englisch sind oder man die Leute anspricht. Habt ihr da Erfahrungen, Jonas, oder Verbesserungstipps für Unternehmen, die sagen, ich will mich besser aufstellen, um an diesen Talentpool heranzukommen?
Ich teile auf jeden Fall das Thema, dass wir mehr englischsprachig die Leute sozusagen erreichen müssen, auch wenn ich glaube, es ist ein Fakt, dass du in Deutschland noch Deutsch können musst, wenn du wirklich langfristig oder in den meisten Jobs zumindest oder in vielen Jobs, wenn du dort weiter erfolgreich sein willst. Also von daher, ich glaube, offen zu sein mit Englisch, aber dann auch zu unterstützen, dass sie Deutsch lernen, das ist wirklich was extrem hilft.
Das meine ich. Genau das meine ich.
Und ja, warum ist das so? Ich meine, das fängt wieder an, dass du zum Teil auf dem Amt sagst, eine Amtssprache ist Deutsch. Jemand, der noch kein Deutsch ist da nicht willkommen. Also auch so ein simples Beispiel. Ich verstehe nicht, nach diesen Fußball-Welt- oder Europameisterschaften, wo wir in der Stadt auch wie Frankfurt eigentlich überall schon mal englischsprachige Informationen in der U-Bahn und so hatten, warum wir das eigentlich danach wieder abhängen. Also ist mir völlig unerklärlich, weil ich auch glaube, das widerspricht sich nicht. Wir haben immer so Angst, dass das Deutsch dabei verloren geht. Aber ich glaube, es geht darum, dass man auch über eine andere Sprache hier rein kommen kann.
In Asien werden wir verloren ohne die englischen Schilder in den Trainstations und so weiter, ja.
Genau, und die aber sich hier langfristig integrieren wollen, also klar müssen die Deutsch lernen und wollen es dann auch, aber du musst das ermöglichen. Ich glaube, beim Thema Recruiting ist zumindest meine Erfahrung, jemanden aus einem anderen Kulturkreis zu rekruten oder auch vom Personal her zu betreuen, ist einfach eine Erfahrungsarbeit. Also ich erinnere mich, als ich die ersten Interviews mit unseren indischen Kollegen oder für indische Kollegen in Indien geführt habe, dachte ich, boah, wie beurteile ich das? Oder ich erinnere mich, Personalgespräche mit unseren chinesischen Kollegen tickt ganz anders, weil jemand, der aus einem sozusagen so kollektiven Kultur kommt, und dann, wir kommen mit so einer individuellen Entwicklung von Persönlichkeit. Das kann zum Teil extrem clashen. Und ich glaube, wir sollten da ein bisschen den Pragmatismus der Iren wahrscheinlich, Paul, also mit so einer Offenheit, wie nähert man sich dem und hat einfach Interesse dran zu gucken, was man draus macht und nicht so absolut. Also wir denken manchmal so absolut von, jetzt muss es so sein oder das ist ja echt unglaublich, wie der da dran geht.
Nehmen wir ein Beispiel, Irland, englischsprachiges Land, wo ich natürlich sehr eng mit verbunden bin. Die Iren, das machen sie klug, die haben eine deliberate immigration strategy, das haben sie. Die haben gewisse Berufe, zum Beispiel, wenn du jetzt nach, Michael, du warst ja zuletzt in Nordirland, ja, in gewissen Berufen, zum Beispiel die Gastronomie, fast nur Ausländer, Krankenschwester, viele Ärzte, fast nur Ausländer. Ja, aber bewusst, die haben auch exzellente Ärzte und die haben eine Arbeitsethik, die in der Leute, die aus armen Ländern kommen, sind grundsätzlich, finde ich, motivierter, alles zu geben. Also Work-Life-Balance ist bestimmt nicht als erstes auf deren Agenda, jetzt ohne Work-Life-Balance zu kritisieren. Wir haben auch Work-Life-Balance in meinem Team. Aber diese deliberate strategy, ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch sagen würde, also bewusste Immigrationsstrategie, ja, das müssen wir unbedingt haben. Ich meine, die Amerikaner gehen in eine andere Richtung jetzt und das wird, die werden dafür bezahlen in Zukunft wirtschaftlich, wenn der Herr Trump irgendwann mal nicht mehr da ist. Aber das ist eine riesen Opportunity für Deutschland.
Super Punkt, Jonas, wie siehst du das? Also kriegt ihr das mit, dass die Haltung der Amerikaner und der Briten, die ja auch massiv verschärft haben, auch bei Talenteinwanderung, dass das nochmal zusätzlichen Rückenwind geben wird für Deutschland im nächsten Jahr?
Absolut. Also es ist ein Riesenthema, also weil wenn ich mich entscheide, irgendwo hinzugehen, was mache ich? Das mache ich wie mit allen anderen Entscheidungen auch. Ich überlege, wie risikoreich ist die und wie sicher wird das auch wirklich sein, dass ich meinen Plan umsetzen kann? Und zurzeit sind es natürlich ganz viele Fragezeichen für Leute, die nach Amerika gehen. Und es ist unsere Chance, genau das als planbare, regelbasierten Weg und so wie Paul, du sagst, also auch, dass es klar ist, wer kann dann wie rein und kriegt dann auch die volle Unterstützung. Und ich glaube, das ist das Thema, das, was du wahrscheinlich Strategie meinst, also auch quasi Investitionen und Schwerpunkte sehr klar machen müssen, weil natürlich die Top-Wissenschaftler gehen auch immer noch dahin, wo die besten Forschungsumfelder sind oder wo die beste Uni ist und so. Und das ist nicht nur Lehrqualität, sondern das ist auch der Service drumherum. Wir geben ja sehr, sehr viel Geld in Deutschland für Integrationsmaßnahmen durch die ganze Bandbreite aus. Aber ob das zielgerichtet ist, ich glaube, wir könnten oder wir haben das mal berechnet, dass wir, selbst wenn wir nur 5% davon wirklich mehr in diesen Unikanal ganz gezielt umschichten würden, hätten wir wirklich um die 5 Milliarden, um dieses Thema bessere Integration, Betreuung und Service ganz anders aufzubauen. Und das wäre so ein politischer Wunsch, den ich hätte, zu sagen, Mensch, da könnten wir wirklich was tun und Deutschland noch attraktiver machen. Und natürlich auch die Forschungseinrichtungen, die wir haben, wir haben ja Top-Forschungseinrichtungen in Deutschland, aber weiter die so auszustatten, genau in diesen Kernbereichen, die wir wollen, dass wir da dieses Top-Talent bekommen und auch nicht immer nur werben über Deutschland hat keine Studiengebühren. Das ist ja so ein Thema. Ne? Wir werben in der Welt immer und sagen, oh super, no tuition fees. Das ist ja auch so, aber ich glaube, wir sollten es umdenken. Eigentlich bekommt jeden, den wir zu uns zum Studium reinlassen, ein Stipendium vom Staat. Und das ist, finde ich, eine geile Message, zu sagen, Mensch, wir investieren in diese Leute. Das macht auch einen riesen Unterschied. Damit kannst du nämlich so viel, also aus Sicht eines internationalen Studenten, eben Geld sparen und in was anderes machen und dann auch erfolgreich sein. Und wenn wir das irgendwie anders paketieren, dann, glaube ich, können wir auch nochmal ganz anders an Leute rangehen, müssen aber auch im Ausland nochmal anders werben, weil wir sind, also jetzt selbst Irland oder UK oder Amerika natürlich, das sind echte Branchen, die das als Wirtschaftsunternehmen betreiben. Und so gehen die auch in die Welt raus. Und die Deutschen sind halt, ja, das ist akademisch, politisch, der DAAD, die machen alle Jobs, soweit sie können, aber natürlich in einem ganz anderen Umfang.
Aber Jonas, was Forschung angeht, ist Deutschland doch ganz weit vorne.
Genau, habe ich gesagt. Ne? Aber ja, natürlich ist es immer noch so, dass wenn du in so Spitzenforschungsumfeldern gibt einfach manche Bereiche, da wird auch in China oder auch selbst in Saudi-Arabien oder in so Ländern, da werden einfach bestimmten Forschern einfach nochmal ganz andere Umfelder zur Verfügung gestellt. Und da müssen wir uns nichts vormachen, dass das auch einen echten Wettbewerb um die klügsten Köpfe ist. Und ich glaube, da können wir nochmal anders einsteigen. Das wäre ein Wunsch.
Ich meine, lass uns das mal überlegen, was das für eine Chance ist für Unternehmen hier. Du hast eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit in Indien, Jugendarbeitslosigkeit. Du hast das Gleiche in China, vielleicht noch extremer. Wenn wir jetzt unser Land offener machen würden für chinesische Menschen oder für indische Menschen, ja, das bringt ja auch politisch was, die Nähe, weniger Abhängigkeit von Amerika, mehr Nähe zu Indien, mehr Nähe zu China. Das sind so viele strategische Opportunities. Mit China plus Indien 2,4 Milliarden Menschen. Das ist plus minus ein Drittel von der ganzen Welt. Und die Opportunity wäre für uns da. Jonas, ich hoffe, du hast jetzt mit Herrn Merz ein bisschen Zeit verbringen können, ein bisschen Einfluss ausüben können.
Absolut. Also ich hatte die Möglichkeit, ihm das persönlich zu pitchen und ihm zu sagen, was für Deutschland da auch auf dem Spiel steht als Studienstandort und wie wir da weiter Interesse sind, und habe da eine absolute Offenheit für erlebt. Also sowohl aus dem Kanzleramt als auch aus dem Wirtschaftsministerium, was super ist. Und ich glaube, da werden wir uns weiter einbringen. Und deinen Punkt eben teile ich total. Ich habe immer diesen Slogan, where talent goes, trade will flow. Ich glaube, genau das ist es. Je besser wir uns vernetzen, desto mehr bauen wir die Beziehungen, über die wir dann auch später den Handel für die einzelnen Unternehmen und so ausbauen. Und das sollten wir total pushen, und auch nicht nur als Deutschland, sondern natürlich auch als Europa. Weil wir wissen ja, dass sozusagen diese internationalen Beziehungen und auch Einflussbereiche vielleicht bei uns mehr auch über Softpower dann super relevant werden in Zukunft.
Michael, wir müssen Friedrich einladen. Jonas, rufst du ihn wieder an, unsere Buddy Friedrich.
Mach ich. Ja. Ich finde es ein super gutes Gespräch. So positiv, also auch immer über was zu sprechen, wo wir wirklich World Class sind und wo wir trotzdem immer noch on top eine ganze Menge Chancen haben, die wir nutzen können als Gesellschaft, als Land, aber natürlich auch jeder für sich in seinem Unternehmen, in seinem Team. Und ich glaube, da hast du uns einige Tipps mitgebracht, Jonas. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Besuch bei The People Equation.
Super, tausend Dank, ging wahnsinnig schnell rum. Paul, es war ein super Austausch, hat mich sehr gefreut, und wir gehen zusammen zur Eintracht, ganz klar.
Das machen wir. Jonas, ich kann mir vorstellen, dass Paul nicht der Einzige ist, der noch ein paar praktische Fragen an dich hat, sondern vielleicht auch der eine oder andere, der unseren Podcast gehört hat, gerade was Recruiting oder Integration von ausländischen Fachkräften angeht. Ist es okay, wenn ich einen Kontakt hatte in die Shownotes poste?
Super gerne.
Ja, genau. Okay.
Dann kann ich für alle Mitstreiter.
Dann kann so TPE-Community mit Fragen auf dich zukommen. Ich bin mir sicher, dass du da Mitstreiter finden wirst. Allein schon im eigenen Interesse, weil die Fachkräftelücke wird ja immer größer. So, dann war's das. Die Kontaktdaten von Jonas kommen in die Shownotes. Wir kommen zum Ende unseres heutigen Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nützliche Einblicke geliefert. Bei euren Bemühungen, eure Teams zu stärken, wünschen wir euch alle natürlich viel Erfolg. Und hoffentlich hören wir uns bald auch mal wieder bei The People Equation. Bis dahin eine gute Zeit. Eure TPE-Crew heute, das waren Paul, Michael und unser Stargast, frisch aus Indien eingeflogen, Jonas Markgraf. Bis bald.